Unser neuer nächster Speaker hat ein schönes Geschenk von der EU mitgebracht. Und wie es bei Geschenken so ist, ob man sie will oder nicht, man muss sie annehmen. Wer von euch ist Softwareentwickler? Wer von euch ist Contributor bei einem Open-Source-Produkt? Das betrifft euch alle. Markus.
Ja, vielen Dank. Ja, schön. Letzter Tag GPN heute. Schön, dass so viele gekommen sind. Vielleicht am Anfang würde mich noch interessieren, wer war gestern in den Lightning Talks und hat die Ankündigung von Alistair gesehen über meinen Vortrag? Ja, schön, das freut mich. Genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich spreche heute über den Cyber Resilience Act. Ich bin Markus Thoran, ich bin IT-Security-Consultant bei Secorvo hier in Karlsruhe. Davor habe ich Informatik studiert und habe mich da spezialisiert auf IT-Sicherheit, habe da technische Sicherheitsanalysen, Kryptographie unter anderem besucht. Ich habe außerdem mich auch in meinem Ergänzungsfach mit Recht und Soziologie beschäftigt und spreche heute über den Cyber Resilience Act, der eben quasi dessen Name auf dem Deutschen horizontale Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen heißt. Aktuell befindet sich das noch im Gesetzgebungsverfahren. Der letzte Stand dazu ist vom 12.03. Da hat das Europäische Parlament dem Gesetz in erster Lesung zugestimmt. Der nächste Schritt ist, dass der Europäische Rat dem Gesetz zustimmt. Das ist an der letzten Sitzung vom 21.05. nicht passiert. Allerdings wurde da der KI-Act beschlossen, der gewisse Zusammenhänge auch mit dem Cyber Resilience Act hat. Ganz allgemein, mal kurz als Einstieg, der Cyber Resilience Act hat eben das Ziel, IT-Sicherheit von Produkten zu regulieren, um dieses ganze Cybersicherheitsniveau davon zu erhöhen. Aber zuerst schauen wir noch mal ein bisschen in die Geschichte. Was gab es für bisherige Regulierung von IT-Sicherheit von der EU? Und da steigen wir ein mit der ENISA, die 2004 gegründet wurde als Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit, die eben das Ziel hat, die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission im Bereich Netz- und Informationssicherheit zu unterstützen und eben die Aufgabe hat, eben Berichte über das Sicherheitsniveau in der EU zu erstellen und auch die gesetzgebenden Gremien zu beraten und den Austausch zwischen den nationalen Stellen zu fördern. Zunächst wurde die ENISA befristet errichtet und immer weiter verlängert, mittlerweile aber dauerhaft eingerichtet worden. Als nächsten Schritt, vielleicht auch noch in dem Bereich ganz interessant, ist die eIDAS-Verordnung. Das ist die Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste in der Europäischen Union, quasi was wir kennen mit unserem e-Perso, den wir irgendwie nutzen können für lustige Dienste, um uns auszuweisen, schafft eben diese eIDAS-Verordnung einen europäischen Rahmen dafür, dass man auch eben grenzüberschreitend diese Dienste nutzen kann. Auch ein weiterer Schritt ist die NIS-Richtlinie. Wir sehen, es hat sich die Benennung der EU-Gesetze umgedreht. Die NIS-Richtlinie setzt das Sicherheitsniveau von Netz- und Informationssystemen, reguliert es. Es reguliert eben kritische Infrastrukturen. Es setzt bestimmte Anforderungen, die Betreiber von kritischen Infrastrukturen einhalten müssen. Und genau. Die DSGVO war sicherlich auch ein wichtiger Schritt. Nicht wundern, das Gesetz ist von 2016, aber quasi in großen Teilen in Kraft getreten, ist es erst später. Die Datenschutzgrundverordnung hat viele bekannte Regulierungen in dem Bereich natürlich geschaffen. Ein weiterer Schritt war der Cyber Security Act. Der hat jetzt eben von 2019 die ENISA permanent eingerichtet und besteht quasi aus zwei Komponenten. Einmal reguliert er die ENISA und als zweite Komponente wird so ein Zertifizierungsrahmen für Cybersicherheit geschaffen. Tatsächlich können quasi unter dem Cyber Security Act dann solche Zertifizierungsschema erlassen werden. Konkret von 2024 gibt es das erste solches Schema, EUCC, und in Zukunft sind auch noch weitere Bereiche angedacht, Zertifizierung im Bereich 5G, Cloud, KI und Managed Security Services. Als nächsten Schritt gibt es auch den Digital Markets Act und den Digital Service Act. Der Digital Markets Act ist, denke ich, schon auch bekannt. Er hat eben das Ziel, den Wettbewerb zu fördern, indem man diese Gatekeeper-Regulierung gemacht hat, indem man sagt, bestimmte Dienste sind so mächtig, dass man da Einschränkungen vorgibt. Und es gibt den Digital Service Act, der quasi eher im Verbraucherschutz dann angesiedelt ist und Anbieterpflichten hinsichtlich der Inhalte oder Kontaktadressen und solche Dinge gibt. Es gibt dann neuer die NIS-2-Richtlinie, die die bisherige NIS-Richtlinie ersetzt von 2020 bzw. 2022. Die hat eben auch das Ziel, nochmal die NIS-Richtlinie quasi nachzuschärfen. In Deutschland ist die noch nicht umgesetzt. Das ist eine EU-Richtlinie, die muss erst in nationales Gesetz umgegossen werden quasi. Es gibt einen aktuellen Referentenentwurf, aber eben noch kein fertiges Gesetz. Es gibt eben da auch erweiterte Kriterien, wann Betreiber unter Kritis fallen, und schafft auch weitere Bereiche, in denen Anforderungen erfüllt werden müssen. Und ein wichtiges Konzept auch, was in der NIS-Richtlinie, in der NIS-2-Richtlinie quasi geschaffen wird, ist das CSIRT als Koordinator benannt. Das ist eine Stelle in den Ländern, in den EU-Mitgliedstaaten, die Sicherheitsmeldungen entgegennehmen, und zwar CSIRT steht für Computer Security Incident Response Team. In Deutschland ist das konkret eben das CERT-Bund beim BSI. Auch ein Stück weit aktueller, vielleicht nicht so bekannt, ist DORA, Digital Operation Resilience Act. Das reguliert Cybersicherheit im Finanzsektor, eben Zahlungsdienstanbieter, Banken und solche Dinge. Und als letzten Schritt kommen wir zu EUCC, OECC. Das ist eben ein solches Zertifizierungsschema, was unter dem Cyber Security Act erlassen wurde. Das ist recht neu, eben von Anfang des Jahres. Und dieses EUCC basiert auf Common Criteria, was so ein Standard ist für Produktzertifizierung, auch als ISO-Standard mittlerweile organisiert ist. Und wir sehen, dass das auch relevant ist für den Cyber Resilience Act. So, genau, jetzt gehen wir mal vielleicht ein bisschen weg von IT-Sicherheitsregulierung und allgemeine Produktsicherheitsregulierung. Ist die CE-Kennzeichnung vielleicht wahrscheinlich bekannt. Das ist quasi eine Kennzeichnung auf den Produkten, die beschreibt, dass der Hersteller EU-Vorgaben eingehalten hat. Also wir kennen das aus verschiedenen Bereichen. Man sieht das auf Netzteilen, man sieht das an Aufzügen, Druckbehältern und vielen Dingen. Man hat eben in den regulierten Bereichen auch die Pflicht, diese CE-Kennzeichnung anzubringen und damit auch den Anforderungen zu entsprechen. Und in bestimmten Fällen ist eine Selbstzertifizierung möglich, nicht unbedingt immer. Genau. Und jetzt vielleicht auch nochmal, um das kurz zusammenzufassen, eine Reihe von Aufgaben und Behörden haben wir jetzt genannt. Es gibt einmal die ENISA als zentrale europäische Cybersicherheitsagentur. Es gibt die nationalen CSIRTs, die in den Ländern eben koordinierende Funktionen aufnehmen. Es gibt eine nationale Behörde für Cybersicherheitszertifizierung, die quasi durch den Cyber Security Act geschaffen wurde. Das ist in Deutschland auch das BSI. Diese nationale Behörde kann Zertifizierungen selber durchführen oder kann auch eben externe Zertifizierer regulieren, die dann durchführen. Es gibt ansonsten auch noch eine Akkreditierungsstelle in jedem Land der EU. Das ist in Deutschland die deutsche Akkreditierungsstelle. Die hat die Aufgabe, Prüflabore zu prüfen. Da gibt es auch einen ISO-Standard, und eben die Akkreditierungsstelle prüft, ob diese Vorgaben eingehalten werden, und gibt dann eine Urkunde aus. Es gibt ansonsten auch noch die Datenschutzbehörden, die im Cyber Resilience Act auch ein bisschen mehr Kompetenzen bekommen. Und ansonsten gibt es noch Administrative Cooperation Groups. Das sind europäische Zusammenschlüsse von Regulierungsbehörden. Die gibt es in unterschiedlichen Bereichen, eben Funk und so weiter, wo dann zum Beispiel eben aus Deutschland im Bereich Funk die Bundesnetzagentur dran teilnimmt. Aber es gibt weitere. Genau, jetzt kommen wir auf den eigentlichen Cyber Resilience Act. Und zwar, der Cyber Resilience Act hat das Ziel, die Cybersicherheit zu stärken, indem man einen horizontalen Ansatz verwendet. Das bedeutet, man stellt grundlegende Anforderungen an alle Produkte erstmal und quasi auch alle Sektoren. Anstatt quasi eine vertikale Regulierung, die sektorspezifisch ist, stellt man hier relativ allgemeine grundlegende Anforderungen für alle Sektoren. Und es gilt eben für Produkte, die hier im Gesetz gezeichnet werden als Produkte mit digitalen Elementen. Darauf komme ich gleich auch noch mal zu sprechen. Und wie quasi die Umsetzung konkret erfolgt, ist, man hat eine CE-Kennzeichnung, die erweitert wird um Cybersicherheitskriterien. Man hat dann die verpflichtende Einhaltung der Anforderungen und muss eben die CE-Kennzeichnung anbringen. Und man hat abgestuft strenge Prüfverfahren, je nach Produktkritikalität. Und gegebenenfalls muss man seine externen Prüfer mit einbeziehen, ob man diese Anforderungen erfüllt. Genau, so jetzt kommen wir ein bisschen weiter weg und zwar, das ist eigentlich auch der Aufbau von meinem Vortrag. Wir haben jetzt quasi ein einzelnes Produkt, das so dargestellt wird, was Anforderungen hat. Wir haben dann einen Hersteller, der hier so dargestellt wird. Wir haben externe Prüfer, die hinzugezogen werden und also dieses Klemmbrett mal dargestellt werden. Wir haben daneben jetzt noch eine Reihe von Behörden. Das ist einmal die Akkreditierungsstelle, die quasi bescheinigt, dass die Prüfer Anforderungen erfüllen. Wir haben eine Marktüberwachungsbehörde, welche die Aufgabe hat, Meldungen entgegenzunehmen auch und eben auf die Hersteller im Zweifel zuzugehen mit Maßnahmen. Und wir haben auch noch das nationale CSIRT, was eben die konkreten Sicherheitsmeldungen entgegennimmt und weiterleiten kann. Genau. Wir haben eben Produkte mit digitalen Elementen. Das ist grundsätzlich Software oder Hardware, welches allerdings eingeschränkt ist auf Datenverbindungen mit anderen Geräten oder Netzen aufgebaut werden. Also quasi Produkte, die komplett keine Verbindung zu anderen Geräten oder Netzen aufbauen, fallen da erstmal nicht drunter. Es gibt außerdem noch eine Reihe von ausgenommenen Bereichen. Das sind einmal zertifizierte Produkte aus der zivilen Luftfahrt. Das sind Produkte im Anwendungsfall für Verteidigung oder Verarbeitung von Verschlusssachen. Das sind Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika, Kraftfahrzeuge und Schiffsausrüstung. Das ist explizit ausgenommen. Hier ist der Ansatz, dass diese Produkte schon reguliert sind und in der Regulierung auch Cybersicherheitsanforderungen schon beschrieben sind. Und das reguliert man hier einfach nicht doppelt. Und außerdem explizit ausgenommen sind Ersatzteile. Wir haben im Cyber Resilience Act eben verschiedene Produktkategorien, abgestuft nach Produktkritikalität quasi. Wir haben erstmal drei verschiedene Kategorien. Wir haben sonstige Produkte, die in keine der anderen Klassen fallen. Wir haben wichtige Produkte aufgeteilt in Klasse 1 und Klasse 2 Produkte. Klasse 1 Produkte sind tendenziell irgendwie exponierte Produkte oder generell relativ relevante Produkte, die viel verarbeiten, viel sensitive Daten verarbeiten. Wir haben darunter eben als Beispiel Browser, Betriebssysteme und Passwortmanager. Wir haben Klasse 2 Produkte, welche irgendwie Sicherheitsfunktionalität für andere Produkte bereitstellen. Hypervisor oder Firewall sind da beschrieben. Und wir haben als letzte Kategorie, als besonders kritische Kategorie, die kritischen Produkte. Darunter fallen HSMs, also Hardware-Sicherheitsmodule. Das sind eben ICs quasi oder generell größere Appliances, welche Krypto-Operationen vornehmen. Es gibt Smart-Meter-Gateways, die darunter fallen und Smart-Cards, die darunter fallen. Hier noch eine kleine Einschränkung, quasi die Formulierung ist nicht unbedingt HSMs, die im Gesetz steht, sondern da steht Hardware-Geräte mit Sicherheitsboxen, darunter fallen auch zum Beispiel Bezahlterminals. Genau, und jetzt kommen wir zu den verschiedenen Produktanforderungen, die gestellt werden. Und zwar gibt es quasi eine erste grundlegende Eigenschaft, die relativ allgemein formuliert ist, die besagt, dass man ein angemessenes Cybersicherheitsniveau erreichen muss. Das kommt natürlich darauf an, was das jetzt für ein Produkt ist, was das in unserem konkreten Fall heißt, je nachdem auch, wie sensitiv die Daten sind, die verarbeitet werden oder wie exponiert das im Netz betrieben wird. Generell ist das aber erstmal diese Formulierung. Und daneben gibt es eine Reihe von konkreteren Formulierungen, die bedeutet im Speziellen eben einmal, man muss das Produkt ohne bekannte Schwachstellen auf den Markt bringen, man muss eine sichere Standardkonfiguration anbieten, also quasi auch, was wir kennen von der DSGVO mit Privacy by Default, haben wir hier quasi Security by Default. Wir haben außerdem die Anforderung, dass wir Sicherheitsupdates bereitstellen können müssen und das auch müssen, wenn Schwachstellen behandelt werden. Dazu gibt es im Folgenden auch nochmal ein bisschen detailliertere Ausführungen. Es gibt auch die Forderung, sichere Authentifizierung umzusetzen, wenn das eben erforderlich ist. Es gibt die Anforderung, Vertraulichkeit zu schützen, gegebenenfalls mit Verschlüsselung. Es gibt die Vorgabe, die Integrität zu schützen, gegebenenfalls eben mit Signaturen. Es gibt die Vorgabe auch, was relativ ähnlich ist zur DSGVO, dass wir Datenminimierung umsetzen müssen. Wir müssen außerdem Schutz der Verfügbarkeit sicherstellen, also quasi Denial-of-Service-Angriffe schützen. Wir müssen außerdem Schutz vor dem Produkt selbst bieten, quasi wenn wir unser Produkt in irgendeinem Netz betreiben, dass das dann nicht sich irgendwie infizieren kann und auf die anderen Produkte als Einfallstor irgendwie dienen kann. Wir haben die Vorgabe, eine geringe Angriffsfläche von unserem Produkt sicherzustellen. Wir haben außerdem die Vorgabe, die Auswirkungen eines Vorfalls zu verringern durch geeignete Techniken. Und wir haben auch die Vorgabe, sicherheitsbezogenes Logging umzusetzen. Es wird nicht konkretisiert, was jetzt sicherheitsbezogen konkret ist. Allerdings ist das so die allgemeine Vorgabe. Und quasi als letzten Schritt, was auch ein bisschen mit der DSGVO übereinstimmt, ist, dass wir die Löschung von Daten und auch das Übertragen der Daten ermöglichen müssen, also dass wir es auf andere Produkte übertragen können. Genau. Und wenn wir das alles erfüllen, dann erfüllen wir erstmal die grundlegenden Sicherheitsanforderungen für Produkte. Daneben gibt es Anforderungen, die der Hersteller unterstützen muss. Und das ist eben einmal, dass die Pflicht des Herstellers es ist, diese grundlegenden Anforderungen umzusetzen. Daneben gibt es weitere Anforderungen, quasi Sicherheit in der Lieferkette ist auch so ein Thema von dem Gesetz. Eben das bedeutet in dem Fall, man muss Drittanbieterkomponenten sorgfältig in sein eigenes Produkt integrieren. Daneben hat man eine Reihe von Dokumentationspflichten. Man muss sehr viel Dokumentation erstellen, unter anderem eben eine konkret festgeschriebene technische Dokumentation, die vorgibt, eben die vorgegebene Inhalte beinhaltet und eben unter anderem, wie die Produktanforderungen erreicht werden. Man muss eine Produktbeschreibung von dem Produkt geben, man muss die Softwareversion beschreiben. Wenn das ein Hardwareprodukt ist, muss man Fotos von dem Produkt angeben. Man muss die Entwicklungs- und den Entwicklungsprozess beschreiben. Man muss beschreiben, wie man Schwachstellen behandhabt. Und man muss gegebenenfalls auch eine Software Bill of Material erstellen, also quasi eine Auflistung der Drittanbieterkomponenten, die man nutzt. Und daraus muss mindestens die ersten Abhängigkeiten hervorgehen. Genau, daneben muss man eine Bewertung der Cybersicherheitsrisiken durchführen. Da muss man quasi auflisten, wie man die grundlegenden Anforderungen berücksichtigt hat. Und unter anderem muss man eben eine Auflistung erstmal der Risiken erstellen und auch eine Bewertung durchführen, wie hoch sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten und was sind die möglichen Auswirkungen, die Schwere der Auswirkungen. Diese Dokumentationen muss man allerdings nicht veröffentlichen. Die muss man quasi nur selber zurückhalten und auf Anfrage eventuell den Marktüberwachungsbehörden liefern. Daneben muss man aber eine Dokumentation quasi für Kunden erstellen. Ich habe das Beipackzettel genannt, das ist nicht der Begriff, der im Gesetz steht. Man muss in diesem Beipackzettel für Kunden eine zentrale Kontaktstelle benennen mit E-Mail-Adresse und so weiter, wie man das gerne hätte. Man muss eine Produktbezeichnung geben, eben eine Typ- oder Chargenbezeichnung. Man muss mögliche Risiken auflisten, also Cybersicherheitsrisiken, die das Produkt möglicherweise birgt. Man muss angeben, welche Sicherheitsunterstützung man gibt und auch ein Enddatum, bis zu dem man diese Sicherheitsunterstützung bietet, muss man angeben. Und außerdem muss man noch eine Reihe von Anleitungen quasi erstellen. Man muss eine Anleitung erstellen, wie man Sicherheitsupdates installiert. Man muss beschreiben, wie man das Produkt sicher außer Betrieb nehmen kann. Man muss auch angeben, wie man die Standardeinstellungen ändern kann. Und man muss auch angeben, wie man das Produkt sicher in andere Produkte integrieren kann. Optional ist es hier in dem Fall, dass man eine Software Bill of Material angibt. Und außerdem muss man auch eine EU-Konformitätserklärung abgeben, in der man eben versichert, dass man die grundlegenden Anforderungen erfüllt. Und ein kurzer Beschreibungstext ist dazu, der Beispieltext ist dem Gesetz quasi angefügt, den man einfach seinen Produkten dann beifügen muss. Genau. Daneben gibt es noch eine weitere Reihe von Anforderungen, die der Hersteller erfüllen muss in Bezug auf die Schwachstellenbehandlung. Der Hersteller muss eben einen Prozess dafür haben und das ist also als erster Schritt, muss der Hersteller die Schwachstellen dokumentieren und Komponenten ermitteln, die er einsetzt und gegebenenfalls eben so eine Software Bill of Materials stellen. Er hat auch die Pflicht, Schwachstellen unverzüglich zu behandeln und zu beheben und gegebenenfalls Sicherheitsupdates zu trennen von Funktionsupdates. Der Hersteller hat außerdem auch die Pflicht, die Sicherheit regelmäßig und wirksam zu testen. Außerdem muss der Hersteller nach dem Bereitstellen von einem Sicherheitsupdate informieren über die gefixte Schwachstelle quasi. Er muss eine Beschreibung der Schwachstelle geben und er muss eine Beschreibung geben, wie kann man erkennen, ob man anfällig war und gegebenenfalls Auswirkungen und Schwere abschätzen. Des Weiteren braucht der Hersteller eine Strategie für das koordinierte Offenlegen von Schwachstellen. Es wird nicht konkretisiert, was diese Strategie beinhalten muss, aber es muss eben seine Strategie vorlegen. Außerdem muss der Hersteller Maßnahmen ergreifen, mit denen er den Austausch über Schwachstellen erleichtert, also eben eine Kontaktadresse anbietet, über die man Schwachstellen melden kann. und die dann auch behandelt werden. Außerdem muss der Hersteller die sichere Verbreitung von Updates sicherstellen und gegebenenfalls Sicherheitsupdates auch automatisch installieren lassen. Und er hat eben die Pflicht, solche Sicherheitsupdates bereitzustellen, und die muss er auch unverzüglich und kostenlos bereitstellen. Daneben gibt es eine Reihe von Meldepflichten, die der Hersteller hat. Und zwar wird es in Zukunft eine zentrale Plattform geben, die von der ENISA betrieben wird, über die man diese Schwachstellenmeldung aufgeben kann. Darüber muss man informieren, wenn man feststellt, es gibt eine aktiv ausgenutzte Schwachstelle, oder man stellt fest, dass es einen schwerwiegenden Vorfall gibt. Diese Schwachstelle wird dann quasi weitergeleitet, einmal zentral an die ENISA und einmal noch an sein eigenes nationales CSIRT, was für einen verantwortlich ist. Man hat eben auch Meldefristen, die man einhalten muss. Innerhalb von 24 Stunden muss man eine Frühwarnung quasi abgeben und innerhalb von 72 Stunden eine Detailmeldung, die dann mehr Infos erhält. Und als quasi Abschluss muss man 14 Tage nach dem Ergreifen von der Korrekturmaßnahme einen Abschlussbericht erstellen. Den muss man auch über diese Plattform melden. Und da gibt es dann eine Beschreibung der Schwachstelle, Informationen über mögliche Angreifer, die das ausgenutzt haben, und auch Informationen zu den Updates, die man bereitgestellt hat. Und man muss außerdem auch die Nutzer informieren, dass so eine Schwachstelle vorlag. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, freiwillige Meldungen durchzuführen. Eben jeder kann das einfach machen, oder andere Hersteller können das machen, über diese zentrale Plattform mögliche Schwachstellen melden, und die werden dann an den ursprünglichen Hersteller weitergeleitet und kann sie dann beheben. Wie gesagt, es gibt in Zukunft dann diese einheitliche Meldeplattform. Dorthin sendet man seine Meldungen. Dort geht die Meldung einmal an die ENISA und einmal auch an das nationale CSIRT, was verantwortlich ist. Und das nationale CSIRT leitet diese Meldung weiter an andere CSIRTs, die für Länder quasi koordiniert, als Koordinator bestimmt wurden, in denen das Produkt auch bereitgestellt wurde. Und außerdem wird diese Meldung weitergeleitet an die Marktüberwachungsbehörde, die quasi davon separat ist. Und das sehen wir dann im Folgenden. Die Marktüberwachungsbehörde bearbeitet diese Meldung dann auch. Außerdem gibt es Vorgaben zum Unterstützungszeitraum der Produkte. Eben innerhalb des Unterstützungszeitraums muss man Schwachstellen beheben. Man muss die Dokumentation, die man erstellt, auch aktualisieren, wenn man sein Produkt aktualisiert. Der Unterstützungszeitraum muss der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechen, und dafür können verschiedene Kriterien zugrunde gelegt werden. Eben die Nutzungserwartung, die Art des Produktes, die Zweckbestimmung des Produktes oder gegebenenfalls auch im Vergleich mit anderen Produkten. Und man hat auch die Vorgabe, dass dieser Unterstützungszeitraum mindestens 5 Jahre ist, es sei denn, der erwartete Unterstützungszeitraum, quasi die erwartete Nutzungsdauer, ist kleiner als 5 Jahre, dann muss der Unterstützungszeitraum nur dem erwarteten Nutzungszeitraum entsprechen. Und außerdem kann die Europäische Kommission Mindestunterstützungszeiträume für Produktkategorien festlegen, an die sich dann Hersteller halten müssen. Genau. Als nächsten Schritt kommen wir jetzt zur Konformitätsbewertung. Wenn man jetzt ein Produkt hat, muss festgestellt werden, ob man den CE-Vorgaben entspricht. Und dafür gibt es mehrere Verfahren, die möglich sind. Das wäre einmal, dass man ein internes Kontrollverfahren einsetzt, quasi eine interne Qualitätssicherung, die man quasi nach seiner Produktentwicklung ausführt, auf die man dann auf eigene Verantwortung prüft, ob diese grundlegenden Anforderungen eingehalten werden, und dann diese CE-Kennzeichnung anbringt und versichert den Kunden gegenüber, dass man die Vorgaben einhält. Daneben gibt es quasi als nächst strengeres Verfahren das EU-Baumusterprüfverfahren mit anschließender internen Fertigungskontrolle. Dabei muss man jetzt externe Prüfer mit einbeziehen. Diese prüfen Baumuster und eben nicht die konkreten Ausprägungen. Diese prüfen außerdem auch die Dokumentation, die man vorlegt, und auch eben den Prozess zur Schwachstellenbehandlung, den man implementiert hat. Und daraufhin erhält man eine Zulassung des Baumusters, und quasi als Hersteller muss man dann in seiner eigenen internen Fertigungskontrolle prüfen, ob das konkrete Produkt dem Baumuster übereinstimmt, und dann aber auch wieder auf eigene Verantwortung die CE-Kennzeichnung anbringt und versichert, dass man diese Anforderungen einhält. Als nächsten Schritt gibt es quasi die umfassende Qualitätssicherung. Dabei betreibt quasi der Hersteller ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem. Das wird auch begutachtet von externen Leuten. Die prüfen, ob dieses System funktioniert, ob damit grundsätzlich die Anforderungen erfüllt werden können, und lässt das System dann zu. Und wenn man dieses System einsetzt, muss man auch als Hersteller wieder die CE-Kennzeichnung einbringen und versichern, dass man die grundlegenden Anforderungen einhält. Als nächsten Schritt, ein bisschen abstrahierend davon, gibt es nämlich noch Produktzertifizierung unter OECC, was wir gesehen haben, was dieses Zertifizierungsschema ist. Und es ist quasi so, dass Produkte, die nach OECC zertifiziert sind, auch die CE-Kennzeichnung anbringen dürfen. Und bei OECC ist es allerdings so, da muss man quasi immer externe Prüfer mit einbeziehen, und die stellen dann einem so ein OECC-Zertifikat aus, und dann darf man sich selber CE-Kennzeichnung ausstellen. Und es gibt aktuell, soweit mir das bekannt ist, noch keine OECC-Zertifikate, die ausgestellt wurden. Es gibt aber quasi generell Common Criteria, also dieser Standard, auf dem OECC basiert, Zertifikate. Es gibt eben in Zukunft eine Liste bei der ENISA über die erteilten Zertifikate. Es gibt außerdem Listen der zugelassenen Prüfer, einmal bei SOGIS und einmal bei commoncriteriaportal.org. Das sind eben Zusammenschlüsse von solchen Regulierungsbehörden. Eben in Deutschland ist da ENISA, ist da das BSI Teil davon. Und hier kann man sich beispielsweise auch anschauen, welche Common Criteria Zertifikate in der Vergangenheit ausgestellt wurden. Und hier habe ich mal eins mitgebracht. Das ist jetzt so ein deutsches IT-Sicherheitszertifikat. Wir sehen, das ist hier vom BSI ausgestellt worden. Das steht auch nochmal hier. Das bezieht sich jetzt eben auf ein konkretes Produkt, auf ein Betriebssystem. Hier wird eben angegeben, was für Sicherheitsfunktionalität das Produkt quasi bietet. Das sind nochmal quasi andere Dokumente, die beschreiben, was für Sicherheitsfunktionalität erreicht werden muss. Es gibt dann hier nochmal eine Auflistung, quasi wie tief geprüft wurde. Das sind auch verschiedene Verfahren. Es gibt hier an der Reihe auch noch lustige Logos, die bezeichnen, in was für Ländern quasi dieses Zertifikat gültig ist. Es gibt eben Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von solchen Common Criteria Zertifikaten, und diese Logos signalisieren das, bis zu welcher Prüftiefe, in was für Fällen das Produktzertifikat gültig ist. Und außerdem ist hier auch noch so ein Logo von der deutschen Akkreditierungsstelle oder eben in ihrem Logo einfach nur DAX, und eine Nummer. Diese Nummer bezeichnet quasi die genaue Nummer, die das BSI registriert hat bei der DAX. Und wenn man danach schaut unter dieser Nummer, findet man auch raus, für welche Bereiche das BSI zugelassen wurde zu prüfen. Genau. Und es gibt jetzt eben, wenn wir uns zurückschauen, unsere verschiedenen Produktkategorien, gibt es jetzt unterschiedlich strenge Prüfverfahren, die man mindestens anlegen muss. Und zwar ist es so, quasi bei sonstigen Produkten reicht die interne Qualitätskontrolle. Bei wichtigen Produkten der Klasse 1 braucht man entweder diese EU-Baumusterprüfung mit anschließender internen Kontrolle, oder man muss sein Produkt entsprechend einer Norm entwickelt haben. Dafür wird es in Zukunft die Möglichkeit geben, dass eben solche Normen erlassen werden, unter denen dann die Herstellung quasi Übereinstimmung mit CE bietet. Bei den Produkten der Klasse 2 muss man eben mindestens dieses umfassende Qualitätssicherungssystem haben oder eben OECC-Zertifikate, und bei den kritischen Produkten muss man OECC-Zertifikate haben. Allerdings, quasi, wenn wir uns nochmal das anschauen, was das für Produkte sind, stellen wir fest, dass es konkrete Vorgaben eben über diese Produktkategorien gibt. Es gibt dann eben umfassende Prüfkataloge für Smartcards und solche Dinge. Es gibt aber noch einen Ausweg. Bei Open Source gibt es die Möglichkeit, dass, wenn man diese technische Dokumentation veröffentlicht, also der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, dann reicht die interne Qualitätskontrolle. Genau. Als nächsten Schritt kommen wir jetzt quasi zur Notifizierung. Das ist eben dieser ganze Prozess, wie sich externe Prüfer zulassen können. Und zwar gibt es eben diese externen Prüfer, die Hersteller prüfen. Diese werden akkreditiert von der Akkreditierungsstelle und kriegen eben ein Siegel, dass sie quasi so ein Prüflabor sind oder eben ISO-Standards einhalten, die es dazu gibt. Und überwacht werden die Prüflabore dann von der Marktüberwachungsbehörde, mit denen sie auch zusammenarbeiten müssen und auch in bestimmten Fällen Meldungen überreichen müssen. genau, dieses ganze Konzept, dieses Notifizierungssystem hat man sich nicht neu ausgedacht für den Cyber Resilience Act, sondern sich dem bedient, was schon gängig ist bei anderen CE-Kennzeichnungen. Und unter anderem gibt es aktuell schon so ein NANDO-Informationssystem, das heißt eben New Approach Notified and Designated Organizations. New Approach ist quasi dieser generelle Ansatz, den man hier verfolgt hat oder eben findet bei anderen Bereichen, in denen CE-Zertifizierung gilt. Und dieses NANDO-Informationssystem stellt eben eine Übersicht bereit über die benannten Stellen, also das sind die extern zugelassenen Prüfer, über die Akkreditierungsstellen, die es gibt und auch eben über die notifizierenden Behörden, die es gibt. Davon gibt es nicht nur eine, sondern grundsätzlich für verschiedene Bereiche getrennte Behörden. Und wenn man sich das mal aufmacht, dann ist das so eine Webseite der EU-Kommission und hier findet man eine Auflistung, jetzt in dem Fall der Akkreditierungsstellen, und man sieht hier in Deutschland ist das eben die deutsche Akkreditierungsstelle, in Tschechien ist das eben jemand anders und da findet man für alle Mitgliedstaaten die entsprechenden Daten. Genau. Ansonsten, vielleicht um das nochmal kurz zusammenzufassen, dieses ganze Konzept Notifizierung ist das ganze vierte Kapitel von dem Cyber Resilience Act und sind auch einiges an Artikeln, aber hat man sich, wie gesagt, nicht neu ausgedacht, sondern davon übernommen, was man schon kennt. Es gibt eben diese Einteilung in die notifizierende Behörde, die quasi die Aufsichtsbehörde für die externen Prüfer dann ist, eben beispielsweise die Bundesnetzagentur im Bereich Funk oder elektromagnetische Verträglichkeit oder eben das Eisenbahnbundesamt für Interoperabilität im Schienenverkehr. Es gibt eine nationale Akkreditierungsstelle, die prüft eben auf die Einhaltung der Prüfnormen. Das ist in Deutschland eben die deutsche Akkreditierungsstelle. Und es gibt die quasi zugelassenen Prüfer, das sind die notifizierten Stellen, davon gibt es dann diverse Anbieter, öffentliche Hand, private Hand, die führen die externen Prüfungen durch und die sind akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle und werden beaufsichtigt durch die notifizierende Behörde. Genau, jetzt kommen wir noch zum letzten Übersichts, und zwar der Marktüberwachung. Jeder EU-Staat richtet eben eine nationale Marktüberwachungsbehörde ein oder eben überträgt diese Kompetenz einer schon bestehenden Behörde. Diese ist eben dafür verantwortlich, auch Open Source zu überwachen. Und zu überwachen haben die Hersteller die Unterstützungszeiträume realistisch festgelegt, was sie sich da überlegt haben, basierend auf den Kriterien. Und sie haben auch die Aufgabe zu prüfen, ob die Produkte konform sind, falls es daran Zweifel gibt. Es gibt daneben noch diese ADCO, das habe ich am Anfang angesprochen, das ist eben die Administrative Cooperation Group, das ist eben der Zusammenschluss von dann den Marktüberwachungsbehörden, die unterstützen, die erstellen regelmäßig Berichte zu durchschnittlichen Unterstützungszeiträumen für verschiedene Produkte und erstellen auch vorgeschlagene Unterstützungszeiträume. Außerdem, wie gesagt, kann die Europäische Kommission basierend auf den Berichten auch Mindestunterstützungszeiträume festlegen und außerdem können auch die Datenschutzbehörden in Zukunft entsprechende Dokumente, die notwendig sind für den Cyber Resilience Act, anfordern, um ihre Datenschutzaufgaben zu erfüllen. Daneben gibt es quasi ein Konzept, was noch wichtig ist, das ist das erhebliche Cybersicherheitsrisiko, beziehungsweise das ist so definiert, dass ein erhebliches Cybersicherheitsrisiko vorliegt, wenn eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit von einem Risiko vorliegt oder schwerwiegende Auswirkungen oder erhebliche Verluste und Störungen möglich sind. Falls eben eine nationale Marktüberwachungsbehörde den Verdacht auf ein erhebliches Cybersicherheitsrisiko hat, auch unter nicht technischen Risikofaktoren oder auch in Bezug auf Sicherheit in der Lieferkette, also sprich Drittanbieterkomponenten, die vielleicht sehr weit verbreitet sind, dann kann die tätig werden und zwar kann sie dann selbst eine Konformitätsbewertung durchführen, indem sie eben die technische Dokumentation sich übersenden lässt und das dann prüft, ob der Hersteller da realistisch vorgegangen ist, und bei Nichtkonformität kann sie eben intervenieren, indem sie Korrekturmaßnahmen ausspricht oder einen Produktrückruf fordert, und sie muss dann aber auch den Hersteller informieren über die Gründe der Nichtkonformität. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass so ein erhebliches Cybersicherheitsrisiko EU-weit festgestellt wird. Dabei kann die EU-Kommission einmal eine Marktüberwachungsbehörde bestimmen, die dann so ein Konformitätsbewertungsverfahren durchführt, und dann quasi folgt das diesem nationalen Prozess. Es gibt aber Fälle, da kann die EU-Kommission selbst tätig werden, und zwar, wenn da sofortiges Eingreifen notwendig ist, wenn Schutz des Binnenmarktes notwendig ist oder wenn eine Marktüberwachungsbehörde bisher nicht ausreichend gehandelt hat. Und Falls dann die EU-Kommission feststellt, die Konformität wird verletzt, dann kann sie auffordern, dass das Produkt vom Markt genommen wird oder eben Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. Daneben gibt es auch noch besondere Risiken, die quasi im Gesetz definiert sind, wenn man ein Produkt hat, was zwar konform ist, aber diese besonderen Risiken hat, und das ist eben Gesundheit und Sicherheit von Personen, Pflichten aus dem Unionsrecht oder Schutz der Grundrechte, Dienste, die betrieben werden für NIS II kategorisierte wesentliche Einrichtungen oder eben dem Schutz von öffentlichen Interessen können auch Maßnahmen angeordnet werden, eben zum Beispiel um das Risiko zu mitigieren. Außerdem gibt es vorgesehen sogenannte Sweeps, das habe ich jetzt hier mal Cyber-Razzias genannt. Und zwar können dabei die Marktüberwachungsbehörden gleichzeitig koordinierte Kontrollen durchführen, indem sie auch unter falscher Identität Produkte erwerben können und eben dann die Konformität prüfen lassen können oder selber prüfen. Und die ENISA kann auch im Vorfeld Produktkategorien bestimmen, zu denen solche Sweeps durchzuführen sind. Dann gibt es auch noch eine Reihe von Sanktionsvorschriften, und zwar bei Nichteinhaltung der grundlegenden Anforderungen oder bei einem Verstoß der Herstellerpflichten können bis zu 15 Millionen Euro oder im Falle von Unternehmen auch bis zu 2,5% des weltweiten Jahresumsatzes sanktioniert werden, was auch immer höher ist. Bestimmte Vorschriften sind nur ein bisschen gedeckelt, also das ist eine konkrete Auflistung im Gesetz, bei welchen Vorschriften nur 10 Millionen oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes sanktioniert wird. Und bei falschen Angaben gegenüber der Überwachungsbehörde oder seinem externen Prüfer sind das 5 Millionen Euro oder 1% des weltweiten Jahresumsatzes. Es gibt Ausnahmen, es gibt Open Source, was davon ausgenommen ist, und auch die Meldepflichten von KMU sind, also für kleine und mittelständische Unternehmen, sind davon ausgenommen. Da wird nicht sanktioniert. Gut. Nein, wir sind aber noch nicht fertig. Und zwar gibt es jetzt noch weitere Vorschriften. Es gibt einmal Vorschriften für Importeure, quasi Importeure, die etwas außerhalb der EU in die EU einführen, müssen sicherstellen, dass der ursprüngliche Hersteller auch den grundlegenden Anforderungen entspricht, und sie müssen eben sicherstellen, dass diese Konformitätsbewertung durchgeführt wurde, dass die technische Dokumentation erstellt wurde und auch, dass dieser Beipackzettel vorliegt. Gegebenenfalls müssen die Einführer auch diese Dokumente vorhalten können. Außerdem müssen die Einführer auch quasi sichtbar sein als Kontaktadresse für die Konsumenten. Außerdem müssen die Händler, wenn man jetzt nur Produkte kauft und anderen wieder verkauft, als Ansprechpartner für Kunden sichtbar sein, und sie müssen auch prüfen, ob der Hersteller sich grundsätzlich an die Vorgaben hält, also wurde die CE-Kennzeichnung angebracht und solche Dinge. Und das sind jetzt eben für Einführer und Händlern genau solche Kategorien, bei denen die Sanktionierung reduziert wurde, auf nur 10 Millionen. Genau, und dann gibt es daneben noch Vorschriften für Open Source. Und zwar, das Gesetz geht wie folgt vor und hat so einen Begriff etabliert, Open Source Steward. Das sind eben Organisationen, die keine Hersteller sind, aber das Ziel haben, die Förderung von Open Source Software für kommerzielle Zwecke zu machen. Diese müssen so eine Cybersicherheitsstrategie erstellen, aus der hervorgeht, wie sie mit Schwachstellen umgehen. Sie haben auch Meldepflichten, wenn Schwachstellen in ihren Produkten auftreten. Allerdings, wie gesagt, ist die Sanktionierung hier ausgenommen. Es gibt daneben auch noch so eine Experimentierklausel quasi. Man kann Reallabore für Cyberresilienz einrichten. Das sind eben dann kontrollierte Prüfumgebungen für innovative Produkte. Und hierbei sind quasi die Produkte noch nicht auf dem Markt bereitgestellt und die Anforderungen gelten noch nicht. Außerdem sozusagen, was auch der Fall ist, was ich vielleicht nicht erwähnt habe, so Messedemonstratoren oder eben noch Produkte, die sich in Entwicklung befinden, müssen auch noch nicht den Cyber Resilience Act Anforderungen entsprechen. Und diese Reallabore werden dann eben direkt durch die Marktüberwachungsbehörde beaufsichtigt. Es gibt auch Übergangsvorschriften, quasi wenn schon EU-Baumusterbescheinigungen für Cybersicherheitsanforderungen im Bereich eben CE-Kennzeichnung ausgestellt wurden, dann sind die weiterhin 42 Monate gültig, und Produkte, die schon seit 36 Monaten im Verkehr sind, haben jetzt auch noch keine Anforderungen, die sie erfüllen müssen, außer Meldepflichten und eben wesentliche Änderungen am Produkt, dann ist das quasi ein neues Produkt. Genau. Es gibt ansonsten auch den Geltungsbeginn der Diese volle Cyber Resilience Act tritt in Kraft 20 Tage quasi nach der Veröffentlichung im Amtsblatt, und eben 36 Monate nach dem Inkrafttreten werden dann die gesamten Anforderungen gültig. Ab 21 Monaten allerdings schon früher die Meldepflichten und quasi ab 18 Monaten ist es möglich, sich als externer Prüfer regulieren zu lassen und eben Produkte prüfen zu lassen. Also ein bisschen Vorlauf hat man dann. Genau, außerdem gibt es die Möglichkeit, die vorgesehen ist, dass die EU-Kommission regelmäßig Berichte über die Wirksamkeit erstellt. Das erste Mal 72 Monate danach und anschließend 4 Jahre regelmäßig. Und diese zentrale Meldeplattform, die ja auch eigentlich sehr sensitive Daten beinhaltet, wird auch evaluiert innerhalb von 45 Monaten. Genau. Jetzt kommen wir jetzt noch ein bisschen auf das Fazit. Wir haben Auswirkungen auf Common Code. Allerdings ist es so, wenn man ein Hobbyprojekt hat und eben selber kein kommerzieller Anbieter ist, dann ist man weder Hersteller noch Open Source Steward und man ist davon nicht abgedeckt. Wenn man auch selber nur mitwirkt an Open Source, ist man davon auch noch nicht betroffen, weil man ist in dem Fall auch kein Hersteller oder Open Source Steward. Wenn man jetzt aber beispielsweise einen Open Source Browser entwickelt, der auch kommerziell genutzt wird, dann ist man gegebenenfalls eben Open Source Steward und hat eben die Anforderungen, die man erfüllen muss und auch eben gegebenenfalls als kritisches Produkt als wichtiges Produkt die entsprechende Prüfung, die man extern durchführen lassen muss. Allerdings reicht es quasi bei Open Source, wenn man diese technische Dokumentation veröffentlicht und man kann sich anschließend selbst zertifizieren. Es gibt danach quasi noch weitere Kategorien, die man sich überlegen kann. Eben Medizinproduktehersteller sind auch aktuell nicht davon betroffen, weil das schon reguliert ist. Smartphone-Hersteller sind mit Sicherheit davon betroffen. Sie müssen eben entsprechende grundlegende Anforderungen erfüllen und sie müssen auch Sicherheitsupdates 5 Jahre mindestens bieten. Und Bezahlterminal-Hersteller sind davon auch betroffen. Sie müssen auch ihre Produkte zertifizieren lassen unter OECC. Genau, vielleicht jetzt als generelles Fazit, Compliance Risk oder Consumer Respect Act habe ich den Vortrag genannt. Es wird sicherlich einiges an Bürokratie geschaffen, man muss viel Dokumentation erstellen. Generell würde ich sagen, dass die grundlegenden Anforderungen, die formuliert wurden, schon sinnvoll sind und auch die Herstellerpflichten, dass man Schwachstellen behandeln muss. Eventuell ist das aber vielleicht nicht die Lösung für all unsere Cybersicherheitsprobleme. Außerdem gibt es natürlich noch diese zentrale Meldeplattform, die sehr sensible Daten verarbeitet und möglicherweise das Risiko birgt, dass Meldungen, die da abgesandt werden, einem zu großen Personenkreis veröffentlicht werden. Und quasi das Thema auch von dem Gesetz ist so ein bisschen, man stellt Anforderungen an den Produktentwicklungsprozess der Hersteller und hat eben nicht den Weg gewählt, man verlangt Schadensersatz, wenn es zu einem konkreten Vorfall kommt. Genau. Abschließend noch ein paar Hinweise, die vielleicht ganz nett sind. Diese Nando-Datenbank kann man mal durchklicken, kann man mal so anschauen, was für zugelassene Prüfer es gibt für verschiedene Bereiche. Das ist ganz witzig, was man da so alles findet. Es gibt dieses Common Criteria Portal, da findet man dann auch eben die Zertifikate, die ausgestellt wurden für verschiedene Produkte. Das ist auch ganz interessant. Oder eben die zugelassenen Prüfer. Und auch noch ganz interessant ist ein Tool, was die EU-Kommission oder beziehungsweise die EU bereitstellt. Das ist so ein EU-Law-Tracker, in dem kann man dann auch die Gesetze quasi so verfolgen und sich E-Mail-Benachrichtigungen einsetzen, wenn sich was an dem Gesetz im Gesetzgebungsverfahren ändert. Genau, und ansonsten verweise ich jetzt noch auf ein paar weitere Hinweise. Das sind interessante Blogartikel von verschiedenen Institutionen oder Leuten. Und es gibt hier noch einen Vortrag, den Maike Föhrenbach gehalten hat bei der Bundesnetzagentur, die bei der EU-Kommission arbeitet und darüber auch über das Gesetz berichtet hat. Und man muss allerdings berücksichtigen, das bezieht sich noch auf einen älteren Stand von dem Gesetz, ist trotzdem informativ. Genau, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt auf interessante Fragen und man kann mich erreichen.
Ja. Markus, vielen, vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Auch ich finde, es klingt erstmal nach einer guten Idee. Mal schauen, was dann am Ende draus wird. Wir haben Zeit für Fragen. Wer hat Fragen? Oh, ich sehe einige Hände. Oh, darf ich wieder laufen gehen?
Ist absehbar, ob die Schweiz da mitmachen muss? Weil die ist ja immer Teil von Europa, wenn es nicht passt. Und wenn nicht, dann nicht.
Also spezielle Vorgaben im Gesetz selber stehen jetzt nicht drin, was für die Schweiz gelten würde. Das Gesetz generell gilt schon im europäischen Wirtschaftsraum. Aber da ist die Schweiz ja auch nicht richtig drin. Soweit ich das überblicke.
Immer wenn es Ihnen passt, machen Sie mit.
Ja, also ich. War die Frage, ob es schon absehbar ist. Ich weiß dazu nichts.
Du hast ja diese zentrale Meldeplattform genannt, wo man auch freiwillig quasi so Responsible Disclosure mäßig was melden kann. Weißt du, ob da was anonym geplant ist oder so? Weil gerade Responsible Disclosure ist ja in der Vergangenheit dann doch, dass man dann ein bisschen Angst haben musste, wenn man da was gemeldet hat.
Ja, das stimmt. Das habe ich mir eigentlich auch überlegt. Ich meine, passiert ja in Deutschland, dass man dann auch eben juristisch verfolgt wird. Aber dazu ist mir auch leider nichts bekannt.
Wie schaut das aus, wenn ich zum Beispiel auf Codeberg jetzt Projekte anlege, die von Leuten genutzt werden? Muss ich mich dann irgendwie selber zertifizieren? Was kommt auf mich zu? Was passiert, wenn ich das nicht mache oder nicht genau weiß, wie es geht, wenn ich nicht, ja, wenn ich da Fehler mache oder wenn ich ein Projekt nicht mehr maintainen möchte? Und wie ändert sich das dann, wenn ich vielleicht auch noch Donations annehme?
Genau, also grundsätzlich, wenn du das nicht kommerziell machst, bist du erstmal nicht unbedingt ein Hersteller und auch kein Open Source Steward und kannst das erstmal einfach machen. Wenn du Donations annimmst, ist das die Frage, wie das dann im Zweifel ausgelegt wird. So von meinem Bauchgefühl würde ich erstmal sagen, das wird dir eher wohlwollend ausgelegt. Es gibt ja auch die Erwägungsgrundsätze an dem Gesetz und bisschen geht da schon hervor, dass man natürlich Open Source damit nicht töten will oder zu harte Anforderungen an die Zertifizierung stellen will, aber eben doch gewisse Anforderungen stellt oder gewisse Verpflichtungen fordert. Geht das in die Richtung, was du gefragt hast?
Mich würde auch noch interessieren, was ist, wenn man sich den Anforderungen nicht bekannt ist. Ich schätze nicht, dass alle Open Source Devs in Europa das wissen werden. Also was passiert, wenn man so etwas einfach ignoriert?
Du wirst eventuell von der Marktüberwachungsbehörde aufgefordert, mit denen zusammenzuarbeiten. Wenn du das nicht machst, haben sie allerdings keine Möglichkeit, dich zu sanktionieren.
Ja, erstmal vielen Dank für diesen sehr guten Talk aus meiner Sicht. Hat sehr gut zusammengefasst. Meine Frage ist, weißt du, wie viel Humanressourcen bei den Aufsichtsbehörden für die Prüfung eingeplant wird? Weil wir hatten ja in der Vergangenheit es immer schon, ich sage jetzt mal NIS 1, das waren, sage ich, vielleicht ein bisschen komisch formulierte Regularien, aber an sich gut. Gut, das Schwert war nicht sehr scharf, aber am Ende lag es halt daran, dass keiner es wirklich geprüft hat, weil die entsprechenden Aufsichtsbehörden nicht hinterhergekommen sind. Mhm. Weißt du, ob das jetzt hier anders laufen wird? Also wird da bereits was aufgebaut? Oder wie sieht's aus?
Also im Bereich der ENISA gibt es eine Übereinkunft auf EU-Ebene quasi, dass man die Ressourcen aufstocken will, aber wie das dann national aussieht, weiß ich nicht, wie das in Deutschland umgesetzt wird. Auch quasi wer diese Marktüberwachungsbehörde in Deutschland wird, ist mir nicht bekannt. Man kann ein bisschen mutmaßen, aber ja.
Hey, ich sehe, da sind noch Fragen. War es sehr schnell.
Ja. Vielen Dank für den großartigen Vortrag und die Tatsache, dass du dich durch dieses komplette Ding durchgegraben hast. Ich hätte zwei kleine Anmerkungen. Das eine ist, die Aufsichtsbehörde in Deutschland wird aller Voraussicht nach das BSI und sie hatten zumindest bis zur letzten Haushaltsdebatte auch Stellen dafür im Stellenplan. Und sie haben tatsächlich als Durchgriffsmöglichkeit, sind sie davon ausgegangen, dass sie zwei Sachen haben. Das eine ist, für den Fall, dass du die Zusammenarbeit mit ihnen verweigerst und was schief gehst, bist du bei den Strafen im oberen Bereich, weil dann ist es cross-negligent. Und wenn es ihnen ganz viel zu spaßig wird, können sie dich vom Markt nehmen. Allerdings nur, wenn du halt in ihre Zuständigkeit fällst, sonst müssen sie die andere europäische Aufsichtsbehörde darum bitten, dass sie das tut. Wie gut das funktioniert, sehen wir eventuell mit der Datenschutzaufsicht in Irland und Facebook. Das wird dann so eine Art von Standortpolitik. Zu der Frage, die ich gehabt hätte nach dem Co-Referat, ich bitte das zu entschuldigen, hast du einen Überblick, inwieweit die europäischen Regeln mit den US-Regeln halbwegs übereinstimmen und ob irgendjemand auf die Idee gekommen ist, das zu harmonisieren?
Ich denke, die EU-Regeln gehen ein bisschen weiter als die US-Regeln, aber ich kenne da jetzt nicht irgendwie einen Vergleich oder so, einen konkreten. Und ob man das harmonisieren will, dazu ist mir auch nichts bekannt.
Auch danke für diesen Vortrag. Ja. Ich habe eine Frage zu dem zu der Meldung von Schwachstellen. Sowohl bei NIS 2 als auch Cyber Resilience Act wird das die gleiche Meldeplattform. Gibt es die schon? Meldet man sich beim BSI oder meldet man sich auf europäischer Ebene?
Ob das die gleiche Meldeplattform wird, kann ich auch nicht genau sagen. Das weiß ich nicht, aber grundsätzlich meldet man sich über diese Plattform, die von der ENISA betrieben wird, und dort geht dann die Meldung auch an die nationale Stelle.
Ab wann tritt das wahrscheinlich in Kraft?
Das tritt in Kraft, wenn sich das nächste Mal der Rat getroffen hat und dem zugestimmt hat. Aktuell weiß ich nicht, wann da die nächste Sitzung angeplant ist. Allerdings war die letzte Sitzung erst kürzlich, das heißt, das dauert ein bisschen. Aber das wird dann schon zügig in Kraft treten. Also quasi in Kraft treten bedeutet hier jetzt eben 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt. Eben der nächste Schritt, der passieren muss, ist die Zustimmung des Rates. Und das ist aber abzusehen, dass er dem zustimmen wird. Da gibt es im Vorfeld auch Absprachen zwischen den Gremien, dass man das im Grunde so haben möchte.
Okay. Hallo, ja, auch ebenfalls danke dafür, dass du für uns alle Nicht-Juristen das Ganze mal übersetzt hast. Ich habe zwei Sachen. Erstens, weil ja gerade schon das Thema aufkam, USA und Schweiz, ist es nicht so, dass wenn man auch als ausländische Firma im europäischen Wirtschaftsraum partizipieren möchte, man sich einfach schlicht an die entsprechenden Regularien zu halten hat, auch wenn man selber in einem Land wohnt, dem es halt egal ist? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, es geht ja bis im Vortrag und ich vermute mal auch im Gesetz, geht es vor allen Dingen um die Sachen, die Hersteller erfüllen müssen. Aber was ist mit Leuten, die Sachen betreiben? Mhm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe was von einem Hersteller, der hat das auch alles irgendwie erfüllt und da kann auch regelmäßige Updates machen und alles ist gut. Aber mein Management ist halt der Meinung, dass Patch-Management ganz, ganz wichtig ist, weil ja Windows-Updates regelmäßig einen für Druckerprobleme sorgt und man deshalb auch Linux-Server nicht automatisch aktualisieren möchte. Gibt es vielleicht die Hoffnung über, wir müssen jetzt, weil EU, da gewisse Denkprozesse auszulösen, oder sagt man halt wie bisher auch, ja, die Hersteller bieten es zwar an, aber in der Praxis ist es YOLOLO. Dankeschön.
Also genau, zur ersten Frage, das war in Bezug auf, ob sich eben ausländische Hersteller außerhalb der EU auch an die Vorgaben halten müssen. Also das ist quasi der Fall, wenn sie es in der EU vertreiben wollen, dann muss quasi der Einführer sicherstellen, dass die Hersteller sich dran gehalten haben und damit müssen sie sich de facto dran halten oder gefälschte Zertifikate in Umlauf bringen. Soll es ja auch geben, aber grundsätzlich ist das nicht der richtige Weg. Und zur zweiten Frage, also an Betreiber stellt das keine Anforderung.
Also dann, sorry, dass ich das jetzt so hart formulieren muss, aber dann halte ich das für einen Papiertiger in den vielen Fällen. Also das hat natürlich trotzdem Vorteile. Ich finde allein das mit dieser Software-Builds auf Materials großartig. Aber in der Praxis wird es, fürchte ich, gerade bei bestimmten Firmen und Firmenpolitiken und Behörden einfach nichts ändern, weil das dann einfach eher nach dem Motto läuft, ja, was müssen wir denn erfüllen, um die Compliance-Strictlisten abzuhaken. Und wenn man ihnen halt weiterhin sagt, ja, es reicht, dass ihr irgendeinen Virenscanner installiert hat und dann könnt ihr weiterhin ruhig schlafen, also dann hätte man sich den ganzen Aufwand auch sparen können. Da hätte man eigentlich sich eher was darüber machen müssen. Damit hätte man übrigens auch das Argument, ist denn für Open-Source-Entwickler? Man könnte halt dann sagen, ja, was die Leute ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen, ist scheißegal. Aber Firmen, die mit dem Kram irgendwie kritische Plattformen für sich betreiben, die sind halt dafür haftbar zu machen, dass sie da eine vernünftige Security-Policy drauf haben. Mhm. Also es tut mir leid, bin ich kein Experte, aber meine Erfahrung als zynischer Admin ist, das wird nichts.
Ja, also es ist durchaus denkbar. Vielen Dank für den Hinweis.
Hat ich richtig verstanden, dass Ersatzteile von der Prüfung ausgenommen sind?
Ja.
Ist das nicht vielleicht ein Problem?
Potenziell ist das schon ein Problem, aber der Ansatz ist quasi, dass die Ersatzteile ja schon identische Produkte ersetzen und diese identischen Produkte müssen sich dran halten.
Ah, wir haben noch weitere Fragen.
Ups.
Du hast jetzt mehrfach in dem Vortrag technische Dokumentation erwähnt, besonders für Open-Source-Projekte. Wie finde ich jetzt raus, ob die Doku dafür ausreicht? Was ist da die Erwartungshaltung? Muss dann irgendwer mit die Doku abstempeln, dass die okay ist? Oder wie ist das?
Es gibt eben eine konkrete Liste von Inhalten, die drinne sein muss. Grundsätzlich erst quasi relevant wird das, wenn man aufgefordert wird, die an die Marktüberwachungsbehörde weiterzuleiten. Tendenziell wird das dann entschieden, ob da genug drin steht.
Wie ist denn das mit Open-Source-Distributionen wie jetzt Debian? Mhm. Vielleicht ist es egal, weil es als Betreiber wohl irrelevant ist, aber wenn ich jetzt ein Produkt betreibe und da ist ein Debian drunter, geht das dann? Oder ich meine, wo kriegt Debian würde Debian so einen CE-Aufkleber herbekommen? Oder werde ich gezwungen, auf SUSE Enterprise Server oder Red Hat umzustellen? Also
nein, das wird sicherlich noch möglich sein, Produkte zu entwickeln, die auf Debian abhängen. Debian selber ist kein Hersteller quasi unter dieser Richtlinie und unterliegt damit nicht den Herstellerpflichten. Es ist so ein Open-Source-Steward, würde ich jetzt mal behaupten.
Das heißt dann aber, wenn ich als Hersteller einfach alles auf Open-Source basieren lasse, ist es wieder fast egal, dann muss ich meine Kette gar nicht kontrollieren.
Du hast die Pflicht, die Produkte sorgfältig zu integrieren.
Ja,
gut. Immer noch viele Fragen.
Also ich habe das jetzt so rausgelesen, dass Sie immerhin eins dazugelernt haben, dass wenn es in Irland festhängt, kann die EU selber was dagegen tun.
Ja.
Dann wollte ich mal gucken, was Max Schrams damit anstellt.
Ja.
Schon einige Arme fast schon schwach geworden.
Wir haben jetzt mehrfach über Open Source gesprochen. Welche Regeln gab es denn für die KMUs? Oder wer fällt überhaupt unter KMUs? Das ist ja immer so ein bisschen spannend.
Das ist ein definierter Begriff. Ich kenne die genaue Definition jetzt nicht, aber das ist quasi die Definition, die immer im EU-Recht zugrunde gelegt wird, wenn man von KMU spricht. Und was denn deine andere Frage war, was für Ausnahmen gibt es bei KMU? Genau, eben man hat an die Meldepflichten weniger strenge Anforderungen, aber ansonsten muss man schon alles einhalten. Man kriegt aber Unterstützung von der EU-Kommission, die muss irgendwie regelmäßig Veranstaltungen organisieren, in der sie KMUs informiert, und die EU-Kommission muss auch so Leitlinien erstellen, in denen sie informiert.
Hi, danke auch für den ganzen Talk. Ich habe eine Frage zu was das genau betrifft oder wann das greift. Also zum Beispiel, ob du Einschätzungen schon gehört hast zu, wann greift sowas für WhatsApp oder so, was ja ein bestehendes Produkt ist, was sich jetzt vielleicht nicht drastisch ändert. Und dann zum Beispiel auch sowas wie, keine Ahnung, Signal, weil was ja nicht wirklich kommerziell ist, aber trotzdem ein großes Ding. Mhm. Und einfach so ein paar Einschätzungen zu.
Ja, also nur, dass man was kostenlos anbietet, reicht noch nicht aus, dass man quasi nichts Kommerzielles macht. Also ich denke, bei WhatsApp könnte man auf jeden Fall unterstellen, dass das kommerziell ist, auch obwohl es kostenlos angeboten wird. Und grundsätzlich ist halt hier diese grundlegende Überlegung bei wesentlichen Änderungen. Und das ist halt die Frage, wann jetzt wesentliche Änderungen zustande kommen. Wenn jetzt Meta entsprechende Updates veröffentlicht, die das Produkt irgendwie grundlegend ändern, fällt das da drunter.
Okay, meine Frage wäre die Abgrenzung zwischen einem Produkt und Open Source Software Code, der veröffentlicht worden ist, vielleicht auch zusammen mit einem Compilator dazu. Es wird ja, wenn ich einen Code veröffentliche, nicht automatisch am Markt angeboten. Mhm. Das heißt, es ist kein Produkt in dem Sinne. Das heißt, solange ich einfach nur Code bereitstelle oder Software bereitstelle, falle ich ja gar nicht drunter, weil ich auch gar nicht binnenmarktrelevant bin und daher auch die EU-Regelungen für mich als Einwohner in Deutschland gar nicht gelten würde. Ist das sozusagen aus deiner Sicht ein Punkt, wo man sagt, okay, das Thema Open Source ist so lange draußen, bis ich sozusagen das aktiv anbiete und verkaufe? Oder denkst du, dass auch sozusagen alleine so eine Apache Foundation oder Mozilla für das Anbieten einer Software darunter fallen würden?
Ja, also ich glaube, bei Apache Foundation oder Mozilla kann man schon unterstellen, dass die als Open Source Steward eingestuft werden. Eben die Begründung ist, dass das eben die Apache-Produkte kommerziell weiterverarbeitet werden und die Apache Foundation das Ziel hat, diese Produkte zu unterstützen. Oder eben Entwickler.
Hier vorne noch eine Frage.
Der deutsche Staat verkackt ja so ziemlich alle IT-Sachen, die er selber macht.
Glaubst du, dass die es hinkriegen werden, sich an ihre eigenen Regeln zu halten für quasi kritische Infrastruktur, die der Staat liefert?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Das kann ich jetzt so spontan nicht beurteilen. Also ich meine, ja, es gibt schon sicherlich Vorfälle, wo denkbar ist, dass da nicht ausreichend gehandelt wird. Wenn man sich jetzt beispielsweise Datenschutz auch in der Vergangenheit anschaut, was ja in Deutschland auch so ist, dass Behörden nicht sanktioniert werden können. Das ist jetzt auch die Frage, wie das beim Cyber Resilience Act ausgestaltet wird. Das ist noch offen. Grundsätzlich wäre aber schon denkbar, dass das nicht in allen Stellen genau umgesetzt wird. Jo. Vielen Dank.
Super. Haben wir ja einige Fragen beantwortet. Ich gehe mal von aus, der Markus wird danach auch noch zur Verfügung stehen, falls noch weitere Fragen da sind. Dann noch einmal vielen Dank für deinen Vortrag.
Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. GPMS.